Wir wollen uns heute mit einem Bibeltext beschäftigen oder einen Bibeltext lesen, der zum einen überschrieben wird Vorbereitung zum Dienst und von anderen überschrieben wird und unter der Bezeichnung ist er uns geläufiger, die Versuchung Jesu. Eine Begebenheit, die in den drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas benannt ist. Etwas, das sich nach den dortigen Bibelstellen unmittelbar an die Taufe Jesu anschließt, von der wir ja in den letzten Bibelstunden auch noch wieder gehört haben. Eine Begebenheit dort am Jordan, an diesem Fluss, wo Johannes der Täufer Jesus tauft und wo eine Stimme aus dem Himmel kommt: Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, als eine Bestätigung Gottes, dass dieser Mann dort im Wasser der Sohn Gottes, der verheißene Messias ist. Diese Situation ist also gerade eben erst im Vorfeld gewesen und dann hören wir oder lesen wir und im Anschluss, da wurde unser Herr Jesus in die Wüste hinaufgeführt, je nachdem, wie wir es halt lesen wollen. Und dort steigen wir jetzt ein und lesen aus dem Matthäusevangelium aus dem 4. Kapitel diese Begebenheit. Evangelium Matthäus, Kapitel 4. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Wir wollen es vielleicht so handhaben, dass wir uns ein paar Gedanken sagen zu dieser Situation damals, zur Bedeutung dieser Situation auch. Und dann vielleicht auch in einem zweiten Teil noch fragen, ja, was hat das nun mit uns zu tun? Was bedeutet das für uns oder was können wir vielleicht auch daraus lernen? Denn das ist ja das Ziel der Bibel, dass sie uns belehren will und uns fähig machen will für unser Leben als Christ in unserem Alltag. Es ist sehr auffällig, dass nach dieser großartigen Erscheinung bei der Taufe jetzt nun nicht die Wirksamkeit unseres Herrn beginnt und er darauf Bezug nimmt und alle sofort begeistert sind, die das miterlebt haben und ihm in Scharen nachlaufen, sondern wir lesen hier Gottes Geist, der wie eine Taube auf ihn herabkam, führt ihn in die Wüste. Führt ihn also weg von den Leuten dort, führt ihn weg von diesem Geschehen, von diesem tollen Ereignis in die Wüste hinein. Wir wissen nicht, wo das ist. Und wo das war, die Tradition beschreibt uns einen Ort, wie weit das stimmt, will ich dahingestellt lassen. Aber auf alle Fälle in eine nicht bewohnte Gegend, wo er weg ist, allein ist, ganz für sich ist. Und dort ist er weg vom Fenster, so sagen wir ja manchmal. Keiner redet mehr davon, keiner hört mehr was davon, keiner weiß mehr was davon. Wozu ist das eigentlich nötig gewesen? Es gab doch eine klare Aussage bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn. Auf was will man eigentlich noch warten, deutlicher? Kann es doch eigentlich gar nicht gesagt werden. Wenn wir zurückdenken und uns überlegen und schauen, wo kommen wir eigentlich her, dann fällt uns doch sofort ein, die Begebenheit aus dem ersten Mosebuch, wo die Gemeinschaft mit Gott zerstört wurde durch den Menschen, durch Adam, Eva, und dort die Trennung entstanden ist zwischen Gott und Menschen. Und seit diesem Zeitpunkt an ist es das Bestreben Gottes immer wieder gewesen, diese Verbindung wiederherzustellen und diesen Riss, der da entstanden ist, wieder zu kitten und zu reparieren, um diesen Zugang möglich zu machen. Und wir finden in der Bibel immer wieder diesen Begriff von Adam, durch den die Schuld, die Sünde in die Welt kam. Und wir finden den zweiten Begriff von einem zweiten Adam, durch den diese Schuld wieder gesühnt und bezahlt wird. Und wir wissen, dass mit diesem zweiten Adam unser Herr Jesus gemeint ist. Im Römerbrief lesen wir, dass durch den Gehorsam des einen, und damit ist unser Herr Jesus gemeint, wir wieder in die Stellung von Gottes Kindern versetzt werden und wieder hineinkommen in diese neue Beziehung. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, das haben wir so im Hinterkopf, weil wir das immer wieder mal auch gelesen und gehört haben. Diesen Wunsch Gottes des Wiederherstellens der Verbindung zwischen ihm und den Menschen, dieser Wunsch wird von Satan ständig torpediert. Der versucht alles zu tun, dass das nicht zustande kommt und dass diese Trennung beibehalten wird. Dass diese Kluft besteht und bestehen bleibt, auch für die weitere Zeit. Das ist das Ziel also aller Versuchung, wenn wir irgendwas von Versuchung lesen, Versuchung des Satans in der Bibel, auch im Alten Testament oder auch in unserem Alltag, in unserem Leben, dann hat es alles, wenn es von Seiten des Teufels so kommt, das Ziel, uns von Gott wegzuführen. Es gibt eine Unterscheidung, die wir manchmal machen, dass wir sagen, jawohl, wir werden auch versucht im Sinne von getestet. Oder, ja, das klingt so negativ von getestet, aber einfach, wir was lernen sollen, wo wir Erfahrung machen sollen, wo wir merken sollen, da sind wir nicht allein. Aber im Wesentlichen ist der Gedanke des Teufels immer wieder, uns von Gott wegzubringen. Durch alle möglichen Tricks und alle möglichen Varianten. Und das macht er eigentlich ganz einfach, indem er uns zu eigenmächtigem Handeln anstacheln will, dass wir ohne nach Gottes Willen zu fragen, ohne Gottes Willen zu beachten, zu bedenken, selber handeln in den Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und genau das macht er also auch hier mit unserem Herrn Jesus. Das ist also mal so der Überblick. Das will er also bewirken, dass unser Herr durch eigenmächtiges Handeln hier schuldig wird an seinem Vater im Himmel, der ihn beauftragt hat. Wir haben das gerade vorhin gehört in unserer ersten Stunde und gelesen. Die Begebenheit Garten Gethsemane, ich will deinen Willen tun, war das Gebet unseres Herrn. Nicht meinen Willen, ich will deinen Willen tun. Das ist also das, was der Teufel nun wieder versucht zu untergraben. Und nun wollen wir hineinschauen in diese Begebenheit hier und wollen einfach mal gucken, wie denn das so der Teufel gemacht hat. Ich denke, unser Herr wusste ganz genau
um die Vorläufigkeit der Tieropfer. Das war ja der Gedanke im Alten Testament, dass man versucht hat, Schuld, die da war, durch Tieropfer vorläufig zu sühnen, zu bezahlen, zu begleichen. Aber dass es nur eine Vorläufigkeit war, war allen bekannt. Und um eine Endgültigkeit herbeizuführen, braucht es ein sogenanntes sündloses Opfer und auch nicht ein Tier, sondern es musste ein Mensch sein, weil auch durch einen Menschen die Schuld in die Welt gekommen ist. Das war also der Auftrag unseres Herrn, als er hier auf diese Erde gekommen ist. Wie ein Mensch wurde er. Erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam, so schreibt Paulus im Philipperbrief. Und nun versucht also der Teufel, das auszuhebeln. Und es sind uns drei Situationen hier beschrieben worden. Wir lesen davon, dass unser Herr, als er 40 Tage in der Wüste war, hat dort gefastet. Medizinisch ist das gerade so grenzwertig, gerade so die Grenze. Mehr geht eigentlich nicht. Also wir können davon ausgehen, dass er richtig Hunger hatte, wie es hier steht in der Bibel, ihn hungerte. Und er war bestimmt auch körperlich nicht mehr so der Fitteste. Das zehrt schon an einem und auch an ihm. Das müssen wir oder können wir so stehen lassen. Er war Mensch. Er war nicht ein Übermensch oder auch wenn er Gott gleich war als Gottessohn, lebte er unter den Bedingungen, unter denen auch wir leben und hat sich unter diese Bedingungen auch gestellt. Also, er war hungrig. Und wenn man Hunger hat, ist es sehr naheliegend, dass man sich natürlich irgendwo umschaut nach was zu essen, um wieder einfach satt zu werden, zu Kräften zu kommen. Und genau in der Situation tritt der Versucher zu ihm und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist. Warum fängt er mit dieser Anrede an? Das ist genau die zentrale Botschaft, die in der Taufe gesagt war. Das ist mein geliebter Sohn. Und dort greift der Teufel an. Wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Wenn du es bist, wenn du es wirklich bist, ist doch eine Kleinigkeit für dich. Hier liegen die Steine rum. Zu sagen, ich hätte gern ein Körnerbrot, um das dann zu essen, um satt zu werden. Das ist doch nichts Schlimmes, das ist doch nichts Schlechtes. Brot kann nie was Schlechtes sein, etwas, was Hunger stillt. Und ich selbst bin der Meinung, dass es für ihn, für unseren Herrn, überhaupt kein Problem gewesen wäre. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich aus zwei Broten und fünf Fischen so eine Menge an Lebensmitteln mache, dass 5000 Leute und noch mehr versorgt werden können, oder ob er aus einem Stein ein Brot macht. Es muss jedes Mal, ist eine Schöpfung, ist eine Neuschaffung da. Also, dass jemand auf den Gedanken kommt und meint, na gut, das ist ja undenkbar sowieso gewesen, glaube ich nicht. Er hätte es gekonnt. Und es wäre für ihn möglich gewesen. Der Hintergrund der Versuchung des Teufels ist ja, du hast einen Auftrag. Wenn du Gottes Sohn bist, dann musst du doch jetzt was bewirken in der Welt. Es kann doch nicht sein, dass du jetzt hier so schlaff da sitzt und da stehst, so K.O. bist, so müde bist. Das passt doch nicht zu dem Bild eines Gottessohnes. Hunger und Erschöpfung, das passt doch nicht. Das geht doch nicht. So kannst du dich doch den Menschen nicht zeigen. Sollte denn das, vielleicht stimmt es ja gar nicht, was du dir eingebildet hast, was du gehört hast, diese Stimme. Du bist mein geliebter Sohn. Der Teufel sät Zweifel. Wie damals auch im Garten Eden, sollte Gott gesagt haben. So geht's los. Zweifel werden gesät, auch hier bei unserem Herrn. Und nun sagt er also, da gibt es doch so viele Möglichkeiten, jetzt gebrauche doch einfach das, was da ist, nutze die vorhandenen Möglichkeiten, die dir gegeben sind und handle jetzt mit diesen Steinen, da gibt es ja nun genug. Und es ist auch ganz unkompliziert, ein Wort genügt. Sage nur, es soll Brot werden. Mehr musst du gar nicht machen. So leicht, so einfach, so unkompliziert.
Viele Dinge sehen so leicht und so einfach aus und
brauchen gar nicht viel Einsatz.
Befriedige deine Bedürfnisse mit Hilfe deiner Stellung. Das ist diese Versuchung, die der Teufel heranträgt an unseren Herrn. Befriedige deine Bedürfnisse mit Hilfe deiner Stellung. Und da antwortet unser Herr ganz unerwartet, vielleicht für den Versucher und auch für uns, wenn wir es so lesen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht von der Bedürfnisbefriedigung, sondern er lebt von den guten Worten Gottes. Der Mensch lebt nicht von der Bedürfnisbefriedigung, sondern von den guten Worten Gottes. Unser Herr will seinem Vater gegenüber auf Selbsthilfe verzichten, zum einen, und will auch dem Willen seines Vaters nicht vorgreifen. Denn wir haben es ja gelesen, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, hat ihn in die Situation gebracht. Und nun ist ja eigentlich auch ganz logisch zu sagen, wenn er mich da reingebracht hat, dann wird er mich auch wieder herausbringen. Kann ich darauf warten, bis er mich wieder herausbringt? Oder muss ich jetzt mal was tun, weil er es verpasst hat, mich da herauszubringen, weil er es falsch einschätzt? Vielleicht ich bin am Ende meiner Kräfte und kann nicht mehr. Gott, unser Herr Jesus, will seine Stellung als Sohn Gottes nicht zum eigenen Vorteil benutzen, weil das Machtmissbrauch wäre. Diesen Begriff kennen wir aus unserem politischen Alltag, Machtmissbrauch. Wir wissen sofort, was das bedeutet, was darunter steht und wissen auch, dass das strafbar ist. Er wäre ja, wenn er das gemacht hätte, hätte er ein ganz deutliches Signal gesetzt, dass er mit dem Handeln Gottes, mit dem Willen Gottes, mit der Vorgehensweise Gottes nicht einverstanden gewesen wäre. Das wäre das ganz klare Signal gewesen an den Vater im Himmel. Also ich muss die Sache in die Hand nehmen, so geht das nicht weiter. Er vertraut aber auf seinen Vater. Gott hat viele Möglichkeiten und wird zum richtigen Zeitpunkt handeln. Das will er mit dieser Antwort sagen. Gott handelt, Gott wird sprechen, Gott wird reagieren. Zweites Problem, der Tempel. Er nimmt ihn mit in die heilige Stadt und stellt Jesus auf die Zinne des Tempels. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus Kind ist, im Tempel ist. Seine Eltern suchen ihn, finden ihn dort und er sagt, was, habt ihr das gar nicht gewusst? Das ist doch meines Vaters Haus. Hier in meines Vaters Haus muss ich doch sein. Hier gehöre ich her. Hier sind doch die Leute, die Ahnung haben. Hier sind doch die Leute, die auf die Messias-Verheißungen warten. Hier bin ich zu Hause. Hier wohne ich. Vielleicht bildlich gesprochen. In meines Vaters Haus. Und das wäre doch nun genau der Ort, wo es logisch ist, sich dort als der Messias, als der Kommende zu zeigen. Hier an diesem Platz, wo die Leute sind, eine Hanna war dort, ein Simeon war dort, die gewartet haben auf den Messias. Hier braucht es doch gar nicht mehr viel. Und das sagt der Teufel auch ganz vernünftig, damit die Leute auf dich aufmerksam werden. Mach was Außergewöhnliches. Mach was, was nicht jeder macht und nicht jeder machen kann. Und wir haben gelesen, er nimmt ihn mit auf die Ecke vom Tempel. Dort oben auf die Mauer, an die äußerste Ecke, da sind sie beide. Wir wissen nicht, wie es geschehen ist. Es ist nur sehr interessant, wenn man darüber nachdenkt,
dass der Teufel in der Lage ist, Jesus dahin zu bringen. Also er hat auch Jesus aus dieser Wüste entrückt auf den Tempel. Also bei Wundern vorsichtig sein. Nicht immer gleich sagen, jawohl, ganz klar, das ist alles ein Ding, was nur Gott kann und Jesus kann. Nein, der Teufel kann auch manches. Und es sagt er, passend zum Ort, eine Bibelstelle. Bibelstellen werden ja nun in dem Tempel viele gelesen, werden auch in der Gemeinde viele gebraucht. Aus dem Psalm 91. Da sagt er, da steht doch, seinen Engeln wird er über dir befehlen, sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich also nicht an einen Stein stoßen. Wenn das so ist, dieses Wort, und wenn alle dem Wort vertrauen, kann doch gar nichts passieren, wenn du jetzt sagst, ich vertraue dem Wort Gottes und nun springe ich hier runter. Es soll wohl der Überlieferung nach die Ecke am Tempel gewesen sein, wo es dann 40 Meter runter geht, in das Kidron-Tal. Also es reicht, um tot zu sein, wenn man da runterfällt oder runterspringt. Da braucht es also schon ein Wunder, um da lebend anzukommen, da unten. Das schafft man nicht einfach mit Übung und mit Training. Und es ist sehr erstaunlich und auch beängstigend eigentlich, wie vertraut der Teufel mit dem Wort Gottes ist. Dass er das gleich so weiß, wo das steht, dass er es auch zitiert, dass er es in den Mund nimmt überhaupt. Es ist sehr, sehr schwierig zu durchschauen. Aber unser Herr erkennt diese Provokation in dieser Aufforderung und weiß, wenn er das jetzt macht, dann ist er der Star des Tages. Um Ansehen zu erreichen bei den Leuten, die hätten ihn gefeiert, das kann ich mir gut vorstellen. Da soll Gott mit seinen Verheißungen herhalten. Da muss Gott ein Bibelwort oder eine Aussage machen, die nehme ich mir, die greife ich mir und darauf baue ich auf und mache ihn praktisch oder degradiere ihn als Mittel zum Zweck. Das ist das, was dahinter steht hier. Der Teufel will, dass unser Herr Jesus Gottes Zusagen als Mittel zum Zweck nimmt. Damit etwas erreichen will, ihn herausfordern will, was eigentlich so gar nicht dran gewesen ist. Dieses war ja sehr willkürlich, da hochzusteigen auf diese Tempelecke. Wieso lehnt das Jesus ab? Kann denn ein Vertrauen auf die Bibel, das ist doch ein Bibelvers, kann man doch nachlesen, kann denn Vertrauen auf die Bibel falsch sein? Aber ich hatte es schon gesagt, es ist der Missbrauch des Wortes Gottes zur Selbstdarstellung, der hier gefährlich ist und von ihm durchschaut wird. Und darum ist es auch so, dass unser Herr Jesus gar nicht diskutiert mit dem Teufel, das Für und Wider und das Hin und Her, sondern ihm einfach eine ganz klare Antwort gibt, auch wieder aus dem Wort Gottes. Und er ganz deutlich sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das sind übrigens alles Zitate aus dem 5. Buch Mose, die unser Herr hier verwendet. Da hat er sich also sehr, sehr gut ausgekannt und gebraucht also dort diese Zitate dazu. Der Sohn Gottes braucht nicht die Bewunderung und die Zustimmung der Leute für seine Messias-Tätigkeit oder für seinen Messias-Auftrag. Es wird später noch einmal einen Sturz in die Tiefe geben, wenn man dieses Bild gebrauchen will, ja, als er ans Kreuz geht. Da stürzt er in die Tiefe, in die Gottesferne ab. Aber ganz bewusst, ganz freiwillig. Und dort kommen aber auch die Engel, von denen hier geschrieben steht, die dann den Stein wegrollen an dem Grab, die dort drin sind. Aber das war eine Situation, das war der Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, jetzt ist es soweit. Aber nicht hier, an dieser Stelle, wo das Ergebnis ein manipuliertes gewesen wäre. Das wollte unser Herr also nicht und lehnt das deshalb ab. Und nun der dritte Punkt, das große Finale vielleicht. Da macht Satan ein gutes Angebot. Sie gehen auf einen Berg, wissen nicht welchen, wie auch immer, und sagt, ich zeige dir alle Reiche der Erde. Was er gesehen hat, wissen wir nicht, ob nun die damals von Rom oder auch hier unsere stolze DDR oder die EU, keine Ahnung. Aber den ganzen Überblick über die Erde hat er gesehen und gezeigt und sagte, hier, das sollst du alles haben, alles bekommen, das biete ich dir an. Und das ist natürlich ein sehr spannender Gedanke. Das könnte ich alles bekommen. Ich denke, unser Herr Jesus weiß oder wusste, dass sein, warum er auf die Erde gekommen ist. Ein Friedensreich steht in der Bibel, soll geschaffen werden. Und das könnte er jetzt sofort bekommen. Alles. Die ganze Erde. Nicht nur Jerusalem, nicht nur Judäa. Mit einem Schlag alles. Und da wäre er König. Und da könnte er sofort Frieden einführen, gerechte Gesetze machen. Er könnte sofort Freiheit den Unterdrückten verschaffen und Wohlstand an die verteilen, die in Armut leben. Das ist doch faszinierend und eine Herausforderung ohne Gleichen, eine Möglichkeit ohne Gleichen. Wenn wir das angeboten bekämen, ich weiß nicht, ob wir da nicht in arge Probleme geraten würden, wie wir da antworten sollen. Hier könntest du was bewegen, hier könntest du was tun. Das biete ich dir an. Die einzige Bedingung, die ich dir stelle, sind ein paar Zugeständnisse, musst mich halt akzeptieren, machst ein paar Kompromisse mit mir, betest mich an. So sagt er hier, wenn du niederfallen und mich anbeten willst, aber kannst meinetwegen trotzdem Sohn Gottes bleiben. Das will ich dir gar nicht absprechen. Wir machen das gemeinsam, dann so die Herrschaft. Der Teufel, ihm ist ja die Herrschaft übergeben, bis zu dem Punkt, wo er dann vernichtet wird. Das müssen wir auch einfach akzeptieren und so sehen. Also machen das gemeinsam und lösen die Probleme. Und die lösen wir relativ schnell. Aber unser Herr erkennt, ohne Kreuz geht das aber nicht. Man löst die äußeren Probleme. Man verteilt Güter, man hilft Unterdrückten. Aber das Problem des Menschen, der Sünde, das ist nicht gelöst. Der Mensch bleibt von Gott getrennt und die Macht des Teufels bleibt ungebrochen. Das war das Gefährliche hier dran. Auf der einen Seite, ja, äußerer Wohlstand, äußere Ordnung, aber das eigentliche Problem des Menschen, das war nicht gelöst. Und deshalb auch diese ganz klare Absage unseres Herrn auch. Er will auch in diesem Punkt oder an diesem Punkt warten, bis Gott ihm die Herrschaft gibt, bis Gott ihm die Herrschaft gibt, nicht der Teufel. Er will nicht auf die Gunst Satans angewiesen sein. Deswegen auch diese ganz klare Aussage, geh weg, Satan, jetzt ist genug, jetzt reicht, geh weg. Den Herrn sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und dem wird sich alles unterordnen. Ihm allein. Da gibt es keine Toleranz. Jesus ist da sehr intolerant. Wir machen nicht eine Gemeinschaft. Wir machen nicht eine Verbindung irgendwie. Nein, ihm allein. Da gibt es nichts anderes. Das wird den Christen wahrscheinlich immer mehr, nur verstärkt, zum Nachteil angerechnet, diese sogenannte Intoleranz. Aber wenn unser Herr das schon so sagt, dann sollten wir nicht meinen, dass wir es besser wissen und klüger sind als er. Satan geht, die Engel kamen und dienten ihm. Jesus macht ganz deutlich, dass er ganz abhängig sein will, dass er ganz gehorsam sein will, dass er den Willen Gottes akzeptieren will. Und nun wollen wir versuchen, soweit es noch möglich ist, nur ein paar Gedanken zu machen. Was hat das mit uns zu tun? Was bringt uns das? Oder was ist für uns wichtig? Zum einen, denke ich, ist es gar keine Frage zu wissen, dass der Satan heute noch genauso existent ist und genauso unterwegs ist. Und dass es nicht irgendeine Idee, eine Geschichte aus dem Mittelalter ist. Und das Ziel, was er hat, ist immer noch das gleiche. Menschen von Gott zu trennen oder gar nicht erst dahin kommen zu lassen. Dass gar nicht erst diese Verbindung entstehen kann. Es gibt zu dem Thema Versuchung viele Ausführungen, die ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hatte, dass also auch eine Prüfung sein kann. Aber wir wollen wirklich uns fragen, welche Versuchungen betreffen mich, wo ich von Gott abgebracht werden soll, wo ich von ihm getrennt werden soll, wo diese Verbindung, die ich habe als Kind Gottes, zerstört werden soll. Heutzutage hat man den Eindruck, dass Verführungen durch gottfeindliche Mächte auf dem religiösen Hintergrund geschehen. Nicht mehr so ganz plump mit Geld oder mit Macht, sondern dass der Hintergrund oftmals religiös verbrämt ist. Und das macht es für uns teilweise ganz schwierig, das zu durchschauen und zu erkennen. Und ich denke, es wird uns immer wieder geschehen, dass wir auch da Probleme haben und auch Fehler machen. Das ist meine Vermutung so. Der Satan ist immer noch da, dass er versucht, sich zu überheben über alles, was Gott heißt, wie es im Thessalonischer Brief heißt. Es ist nötig, also wachsam zu sein und ständig mit seinem Angriff zu rechnen vor allem. Das, denke ich, das Problem, dass wir meinen, es ist alles okay und es kann uns gar nichts passieren. Hier begann die Versuchung nach der Taufe. Also ein ganz tolles, großes, starkes Erlebnis. Und gleich danach geht es in die Wüste. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Also ich habe das auch schon erlebt. Da kommst du irgendwo her, hast du ganz super Predigt gehört, hast eine ganz tolle Bibelwoche erlebt, hast eine wunderschöne Begegnung mit Menschen gehabt, die dich gestärkt haben. Und dann einmal zack, kommt die Wüste. Dort greift er an. Dort, wo wir noch gar nicht so nüchtern wieder sind vielleicht, dort kommt er auf uns zu. Ja, betrifft uns das, Hunger zu haben und die Frage, aus Steinen Brot machen zu müssen? Ich könnte zum einen sagen, wir sind auch Kinder Gottes. Wir haben zwar nicht diesen Begriff für uns in Anspruch zu nehmen, der Sohn Gottes zu sein, aber wir sind Söhne und Töchter Gottes, Kinder Gottes. Und auch wir haben die Verheißungen von ihm, die uns gegeben sind. Und auch wir erleben Situationen, die uns nicht gefallen. Wir müssen nicht 40 Tage fasten, um zu wissen, was Hunger ist. Es gibt ganz andere Situationen, die wir kommen. Das sind Beziehungsprobleme. Das ist Krankheit vielleicht, wo unsere Gesundheit nicht mehr mitmacht. Da gibt es Probleme, die wir auf der Arbeit erleben, in der Familie erleben. Dann merken wir auf einmal, dass Geborgenheit und Sicherheit, die uns so wichtig sind, auf einmal weg sind, verloren gegangen sind aus irgendwelchen Gründen. Und dann stehen wir da und fragen uns, ja, muss ich als Kind Gottes so armselig leben? Muss ich als Kind Gottes so armselig leben? Wir haben doch einen Vater im Himmel, der gute Gaben gibt allen denen, die ihm darum bitten. So steht es in der Bibel. Der Geber aller guten Gaben. Sind wir denn nicht Königskinder? Haben wir diesen Begriff nicht für uns in Anspruch nehmen dürfen? Warum muss ich jetzt so das aushalten? Und warum muss ich jetzt so in eine missliche Situation kommen? Allen geht es besser um mich herum. Mir geht es so mies. Der Vater gibt Gutes denen, die ihn darum bitten. Steht im Matthäus-Evangelium, hat unser Herr selber gesagt. Ja, wenn wir sagen, Mensch, da wollen wir es doch machen. Dann machen wir doch einfach jetzt, also dass die Situation muss beendet werden, so kann es doch nicht weitergehen. Gott hat doch alles Mögliche. Jetzt soll doch mal seinen Schrank aufschließen und soll mir geben, was ich brauche. Ist das die richtige Haltung? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und wenn wir vergleichen mit unserem Herrn Jesus, der das nicht so gemacht hat, dann müssen auch wir uns fragen, wie gehen wir mit den Zusagen Gottes um? Wie gehen wir mit diesem Angebot um? Wir haben die Möglichkeit, das sagen wir, es redet uns der Teufel ein, du kannst über alles verfügen. Du kannst doch bitten, du kannst doch beten. Du kannst doch die Steine verfügbar machen, die hier da sind. Befriedige auch deine Bedürfnisse. Ein Wort genügt nur, du musst gar nichts groß machen. Mach nicht viel Aufhebens drum. Und da müssen wir uns auch diese Frage stellen, sind die Verheißungen Gottes, die wir haben, die vielen guten Verheißungen, die vielen Angebote, sind sie Mittel zum Selbstzweck? Oder haben sie einen anderen Hintergrund? Haben sie eine andere Bedeutung? Sind sie Mittel zum Selbstzweck? Oder wollen wir es auch machen wie unser Herr Jesus? Wir wollen hören, was von Gott ausgeht, wie er es uns sagt und was er uns sagt. Wo ist die Grenze zwischen anhaltendem Gebet, zu dem wir ermahnt werden, und der Einstellung, Gott zwingen zu wollen, Gott zum Handeln zwingen zu wollen? Ich glaube, diese Grenze ist ganz, ganz schwierig zu finden. Und ich muss sehr hören auf den Geist Gottes in mir. Ist das jetzt sein Gedanke? Ist das jetzt sein Wille? Paulus hat ja auch gebetet, wissen wir von Paulus. Da hat er ein Problem gehabt und hat gebetet. Aber er hat es nicht erzwungen, er hat eine Antwort von Gott bekommen, damit hat er sich genug sein lassen. Das hat ihm gereicht. Wir müssen also sehr Obacht geben, wie wir in dieser Situation uns verhalten und was wir da machen wollen. Wir können über die anderen beiden Punkte jetzt nicht mehr nachdenken. Machen wir vielleicht einen späteren Zeitpunkt nochmal. Aber um das mal rund zu machen, nochmal als Zusammenfassung. Diese Vernunftgründe, mit denen wir oftmals unseren Glauben leben wollen, mit denen wir die Bibel lesen, mit denen wir Wort Gottes in uns aufnehmen, diese Vernunftgründe sind oftmals nicht das Richtige und das Gute, auch wenn es so vernünftig erscheint. Gottes Gedanken sind ja andere. Wir hatten das im Eingangsgebet, hatten wir das gehört. Es geht um die Liebe Gottes, die unser Herr Jesus Christus zu uns weitergeben wollte. Und das war eben nur möglich, indem er diesen ganzen Weg ging, den Gott vorgesehen hatte, ohne vorher einzugreifen, ohne was abzukürzen, ohne was zu umgehen. Er ist ganz diesen ganzen Weg gegangen. Und das ist vielleicht auch für uns die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wie sieht mein Weg aus? Wo will ich was abkürzen? Wo will ich was umgehen, was mir einfach beschwerlich ist und Mühe macht und mir nicht so gefällt? Es gibt, ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt vieles wahrscheinlich, was uns nicht gefällt und was wir gerne besser gehabt hätten und was wir anderen auch besser wünschen würden. Dieses Rückversichern unseres Herrn auf die Bibel, immer wieder auf sein Wort, ist ihm zur Hilfe geworden. Und auch wir wollen es versuchen, das immer wieder zu tun und uns da rück zu versichern. Und ich denke, auch dann können wir es erleben, wie es hier im Vers 11 steht. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Engel, dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst an deren, die die Herrlichkeit ererben sollen. So steht es in der Bibel. Diese Zusage, diese Verheißung haben wir also auch, habt ihr auch in Situationen, die uns mühevoll sind und die uns Mühe machen. Aber auf alle Fälle wollen wir eine solche Situation verstehen als eine Möglichkeit, uns auf das Wort Gottes zu besinnen, und wollen sie nicht verstehen als eine Möglichkeit, nun mal einfach zu testen, zu was wir in der Lage sind, welche Kräfte uns zur Verfügung stehen, um uns irgendwie einen Namen zu machen, um uns irgendwie groß zu machen, um Aufsehen mit unserem Glauben zu erreichen.